Gut, mit geringer Verzögerung kann es weitergehen. Spannendes Thema, spezielles Thema, was zwei Sachen zueinander bringt. Einmal zwei Welten, ja, einmal den Speicher für E-Mail und dann ein tolles Konzept. Bin ich gespannt, wie das miteinander funktionieren kann. Bitte schön, du hast das Wort.
Jetzt? Ja. Ah, spitze, sehr schön. Also, sorry, dass es 5 Minuten länger gedauert hat, aber dafür sind wir jetzt gehaltvoll und vollständig da. Was ist mein Thema? Ich habe mich eine ganze Weile schon mit Ceph auseinandergesetzt. Ceph ist ein skalierendes Storage. Damit kriege ich Software-Defined einfach, das zeige ich noch, Daten, Objekte wunderbar gespeichert und gelesen natürlich wieder. Womit ich mich auseinandergesetzt habe, ist, was kann ich für Daten speichern? Und in dem Fall habe ich mich mit Mail Storage auseinandergesetzt und Dovecut als Mail-Server, der Objekte speichert, ist eine wunderbare Applikation, um in Ceph Daten zu speichern und mit Dovecut zu verwenden. Kurz vorab, wer sind wir? Die Folie kennt ihr wahrscheinlich schon. Wir haben schon ein paar Vorträge gehalten. Heiner Support GmbH, wir machen seit 20 Jahren Linux in allen Ausprägungen. Consulting und Support. Wir haben einen ISP, das heißt, wir betreiben auch ein eigenes Hosting. Ja, und wir sehen relativ viel. Zu dem Thema, das ich mir vorgenommen habe, einfach eine kurze Inhaltsbeschreibung. Ich werde das Problem, das existiert, beschreiben, die Lösungen, die ich darauf sehe, die Werkzeuge natürlich, und wir werden auch hands-on das Ganze live sehen, was da am Ende bei rauskommt und wie das Ganze zu bauen ist, wie wir dieses Setup bauen können. Und natürlich, und das liebe ich auch, habe ich Analysen betrieben und Messwerte rausgeholt. Die können wir uns gleich anschauen. Also gleich ist relativ, danach. Was ist das Problem? E-Mail-Provider, und ich rede jetzt von E-Mail in größeren Stil, nicht von 10 Postfächern bei einem Inhouse-Server, sondern ich rede von eher 10.000, 100.000, 1 Million Postfächer mit jeweils 1 Gigabyte, 10 Gigabyte, 100 Gigabyte. Und da kommen wir in Bereiche, in Größen, die es einfach schwierig machen für einen Provider oder für generell, für größere Institutionen, das Ganze einfach zu speichern. Wir haben als Problem aktuell ein Protokoll, das heißt IMAP, das kennt jeder von euch. Jeder verwendet es wahrscheinlich mit seinen E-Mails. Und das bedeutet bei IMAP, dass diese Mails permanent beim Provider gespeichert sind, eben nicht bei mir. Das heißt, wenn ich ein Provider bin mit 1 Million Kunden, die jeweils 1 Gigabyte Postfach haben, muss ich halt 1 Million Gigabyte vorhalten für meine Kunden, sonst können die ihre Mails nicht lesen. Genau, die Mails liegen beim Provider. Möglicherweise über Jahre, das liegt nicht in der Hand des Providers, das liegt in der Hand des E-Mail-Kunden. Und ja, wenn der sie nicht löscht, dann sollten die verfügbar sein. Das wird eine verdammt große Datenmenge, die da einfach verfügbar bleiben muss. Das heißt, die Anforderungen beim Provider steigen an die Speicherkapazität, an die Zugriffsgeschwindigkeit, ganz klar. Das wird mehr, das muss schneller werden. Und natürlich auch auf die dauerhafte Verfügbarkeit, auf die Nachhaltigkeit dieser Daten. Was habe ich mir als Ziel definiert? Ich dachte mir, frei, also horizontal skalierend, ist ein Storage super praktisch. Nebenbei möchte ich meine Mail-Infrastruktur auch horizontal frei skalieren. Und für alle Komponenten würde ich gerne sagen, ich möchte es gerne einfach haben, KISS, keep it simple, stupid. Ich will Software-Defined haben und ich hätte gerne, was ich gerade schon gesagt habe, horizontale Skalierbarkeit. Ich denke, euch ist der Begriff klar, was der Unterschied zwischen einem Scale-Up und einem Scale-Out ist. Ein Scale-Up bedeutet, ich mache eine Maschine größer, größer, größer. Irgendwann habe ich einen Rahmen, irgendwann ist eine Grenze, geht nicht mehr weiter. Scale-Out, ich nehme eine Maschine 2, eine Maschine 3, eine Maschine 4. Ich packe einfach mehrere daneben. Das funktioniert meistens viel, viel besser. Was ich möchte oder was ich ausprobiert habe, ist ein Scale-Out-Szenario. Wie sieht es aus, wenn wir klassisch arbeiten, auf Mail-Servern? Was können wir tun? Ja, nicht besonders viel. Wir können partitionieren. Das heißt, bedeutet, wie ich es genau hier beschrieben habe, wir betreiben einen Mailserver oder viele davon und sagen, okay, Postfächer A bis D, die laufen auf Server 1, Postfächer E bis F oder wie auch immer, laufen auf 2 und so weiter und so weiter. Das ist ein administrativer Aufwand. Ich muss das pflegen. Wenn ein Benutzer einen anderen Namen hat, liegt er danach vielleicht auf einem anderen Server. Es ist meiner Meinung nach nicht die eleganteste Lösung, das Ganze zu machen. Aber es ist eine valide Sache, um damit ranzugehen. Die Konsequenzen habe ich ja notiert. Ich habe administrative Koordinationsarbeit, ich habe einen komplexeren HA-Aufbau. Wenn ich das Ganze clustern möchte, wenn ich HA betreiben will damit, muss ich mich natürlich kümmern, dass einzelne Segmente dieses Servers oder dieser konsolidierten Infrastruktur geclustert sind. Auch die brauchen die entsprechende Konfiguration. Und meistens beeinflusst das Backup auch meine Performance. Können wir im Detail später nochmal drauf eingehen, wie Backup da drin zu machen ist. Was ich mir vorgestellt habe, ist relativ einfach. Nochmal das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ich hätte gerne frei skalierbares Storage und ich möchte einen Object Store verwenden. Ich möchte eine frei skalierbare Mail-Infrastruktur betreiben. Das heißt, mein Mail-Server-Backend soll doch idealerweise objektbasiert auf diesen Object Store zugreifen. Und ich will es einfacher. That's it. Software-defined, klar. Ich möchte nämlich nicht irgendeine Solution von NetApp, EMC oder sonst jemanden kaufen. Ich würde das Ganze selber machen wollen. Und das können wir tatsächlich auch tun, wenn wir uns kurz die Werkzeuge anschauen. Und da haben wir nicht nur diesen einen Hammer. Ich fand ihn als Symbolbild total schön, weil wir schlagen erstmal mit dem Hammer drauf. Wir haben Ceph oder Librados. Ja, keiner kennt dieses Bild. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen veraltet. Das ist ein Cephalopod, der eine Havanna raucht. Ceph hatte mal eine Release, die Havanna hieß. Ja, deswegen fand ich dieses Bild total schön. Aktuell sind wir weit, weit über Havanna raus. Das heißt, lass uns mal auf Ceph im Detail eingehen, was da denn so drin ist. Wer hat Ceph als Storage schon mal gesehen? Ah, das ist doch schon mal eine ganze Menge. Das ist schick. Ich gehe tatsächlich trotzdem noch mal auf die Details ein, dass wir mal einen größeren Blick drauf haben. Diese Komponenten hier sind Object Storage Daemon. Das heißt, die speichern die einzelnen Objekte. Wenn ich möchte, könnte ich jetzt sagen, nach diesem Schaubild, das ich tatsächlich frecherweise von der Ceph-Seite geklaut habe, mal 12 heißt hier, das ist ein Server mit 12 Festplatten, Single Disks, JBots, die entsprechend eben jeweils einen OSD auf einer Disk betreiben. Ein Object Storage Daemon bedient eine Disk, der kümmert sich darum, dass auf dieser Disk die Daten gespeichert werden. Ich habe Monitors, diese Monitors kümmern sich um die Verteilung der Daten, die haben die CrashMap entsprechend und informieren nicht nur die Clients, sondern auch die OSDs über die entsprechende Datenlagerung. Hier habe ich Rados Gateway oder Rados Gateways, die sich über die Übersetzung oder um die Übersetzung kümmern, einer Objektinfrastruktur von extern zu Rados-Objekten. In meinem konkreten Fall habe ich nach draußen S3. S3 ist jedem ein Begriff. Amazon Web Services S3 ist eine Objektspeicherstruktur. Das heißt, das passt hier wie die Faust aufs Auge. Ich habe nach draußen S3, HTTP S3 und nach drinnen Rados und innen Rados Gateways eine Übersetzung. Das heißt, ich habe Buckets, die definiert stehen, von außen via S3, via HTTP angesprochen werden und nach innen in Objekte übersetzt werden. Das ist der schematische Aufbau, das ist das Konzept, das hier drunter liegt. Und wenn ich mir das Ganze in Software nochmal anschaue, dann sehe ich, lässt sich das lesen? Ich denke doch, dass als treibende Kraft, als Definition Rados als Basis definiert steht, dass das Protokoll Redundant Autonomic Distributed Object Store also ein redundanter verteilter Objektstore, der durch die Librados getrieben wird. Das ist eine Bibliothek. Und diese Bibliothek hat Bindings, entweder direkt zu Applications oder via Rados Gateway, das ist genau die Komponente, die ich heute beleuchte, via RBD, Rados Block Device. Damit kann ich mir ein Software-Defined Block Device definieren. Das heißt, wenn ich einen QEMU KVM zum Beispiel habe, kann ich damit meine Virtual Disk betreiben. CephFS ist ein POSIX-vollständiges Dateisystem, das ich mounten kann. Das ist eine Komponente, auf die würde ich heute nicht eingehen, außer jemand hat größere Fragen zu CephFS. Das ist ein Dateisystem, das uns heute nicht wirklich interessiert. Also mich zumindest nicht. Gucken wir uns die zweite Komponente an. Was haben wir sonst noch oben drüber? Ceph, habe ich gerade gesagt, liegt unten drunter. Oben drauf packe ich einen DAV-Cut. Und den zeige ich erstmal in einem klassischen Aufbau, wie ich ihn bisher betreibe, ohne jetzt mal Ceph im Detail zu betrachten. Und stelle dabei fest, dass ich eine begrenzte Skalierbarkeit habe. Zum Beispiel durch SAN-Kapazitäten, also mein Storage ist endlich. Und im Wesentlichen hat es nicht nur eine kapazitive Grenze, sondern ich habe auch eine I/O-Performance-Grenze. Wenn ich Storage-Systeme, SANs oder NAS betrachte, habe ich ein Single Point of Failure meistens. Ich habe einen Bridgehead oder Controller-Node oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, durch den die Daten gehen. Wenn ich mehr Daten brauche als diese 8 oder 40 oder 80 Gigabit, die da durchgehen, ja, dann ist das Ding halt zu Ende. Dann ist das am Ende, da kann ich nicht weiter skalieren. Das ist eine Hardware-Grenze, die ist einfach dann da. Und wenn es kaputt geht, ja, dann ist es halt aus. Meistens sind die Dinger tatsächlich redundant ausgelegt, also Controller-Infrastrukturen habe ich in der Regel redundant. Trotzdem haben die eine endliche I/O-Performance. Wenn ich eine NetApp habe oder eine EMC-Quadrat oder ähnliche Storage-Systeme, ich denke, das kennt ihr. Das ist, wenn ich da viele Maschinen draufpacke, viel I/O-Performance anfordere, dann ist das Ding endlich. Egal, wie teuer meine Lizenzen sind, das ist endlich. Und das ist ein Punkt, da will ich weg von. Ich will keine endliche Infrastruktur, ich will eine horizontal skalierbare Infrastruktur. Aber lasst uns eben nochmal den IMAP-Server anschauen. Erstmal die Werkzeuge anschauen, die wir haben, die Basis betrachten. Und DAV-CUT, ich denke, den hat jeder schon gesehen, oder? Jemand, der noch nie einen DAV-CUT gesehen hat? Na, spitze. Der ist von Timothy Rainen gebaut. Ich habe tatsächlich gestern nochmal in die Open E-Mail Survey Webseite geschaut. Deswegen stand 2016, das ist gut, 2016 ist jetzt drei Monate alt, 68% aller IMAP-Server nach dieser Open E-Mail Survey Webseite sind mit DAV-CUT betrieben. Das ist eine ganz ordentliche Reihe. Es sind etwa 3, ich weiß nicht genau, Millionen. In Zahlen 1,7 bis 1,8 Millionen davon sind tatsächlich DAV-CUT-Server. Ich fand das eine ordentliche Zahl. DAV-CUT, es gibt einen Grund, weswegen die Leute den einsetzen. Der ist relativ performant im Vergleich zum Beispiel zu Korea IMAP. Was soll ich sagen? Benötigt eine geringe Block-IO im Vergleich bei den Operationen zu einem Courier-IMAP zum Beispiel. Er ist einfach, kann man drüber streiten, er hat eine einfache und flache Konfigurationsmöglichkeit und er ist flexibel, definitiv ist er flexibel, das sieht man. Und er ist modular aufgebaut und hat eine Plugin-Infrastruktur. Es ist prinzipiell, aber das ist IMAP eigentlich eher geschuldet, relativ einfach möglich, eine Mail-Migration von anderen Systemen zu einem DAV-CUT, ja, und wenn man es wirklich drauf anlegt, auch von einem DAV-CUT weg wieder zu veranstalten. Und es ist eine Komponente dabei, die als Proxy fungiert oder als Proxy fungieren kann. Das ist ein Director, nennt sich das Ganze, der ein Dispatchen der Jobs auf die einzelnen IMAP-Server erledigt. Zeige ich gleich nochmal. Er ist relativ administrationsfreundlich, zumindest wenn uns Kunden anrufen, die ein DAV-CUT-Problem haben, sind die Menschen relativ entspannt dabei. Also der ist administrationsfreundlich. Er ist gut dokumentiert. Da kann ich euch wirklich empfehlen, wenn euch das Thema interessiert, wenn es weiter ins Detail gehen soll, Wiki 2, warum auch immer, Dovecard.org, hält eine wunderbare Wissensbasis vor. DoveADM ist eben genau das Admin-Werkzeug, das ich brauche, um auf die Mailboxen, auf den Mailboxen zu arbeiten oder auch auf den Dovecard-Setups zu arbeiten. Das ist ein Werkzeug, das sehr gut funktioniert. Wenn wir uns anschauen, wie Dovecard Dateien speichern kann, dann haben wir verschiedene Formate oder verschiedene Strukturen. MailDir, ich denke, das kennt jeder, also hoffe ich zumindest, ist eine Sache, die wir uns nicht im Detail anschauen werden. MailDir ist ein Klassiker. Hier habe ich jede E-Mail in einer einzelnen Datei und die Struktur von MailDir hat einen Vorteil, der wirklich sexy ist. Der ist nämlich Locking- und Datenbankfrei. MailDir bietet mir die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt das System zu crashen, ohne dass eine Mail dabei verloren geht oder kaputt geht. Das ist ziemlich sexy. Das ist einfach vom Design her so gestaltet, dass immer ein beweisbarer Stand der Daten auf den Festplatten verfügbar liegt, egal wann das System crasht. Das nehmen wir trotzdem nicht, weil die letzte Zeile hier ist wirklich relevant. Ich habe für jede E-Mail eine Datei, ich habe Indexdateien und ich habe Millionen an E-Mail-Postfächern, ich habe Millionen an E-Mails in die Millionen E-Mail-Postfächern, ich habe Tonnen an Microfiles. Wenn ich die backuppe, das macht keinen Spaß. Parallel dazu oder daneben gestellt habe ich ein Mbox-Format. Mbox kennt ihr vielleicht von Sendmail noch, das ist ein Klassiker. Bei Mbox habe ich pro Benutzer eine Datei und in dieser einen Datei habe ich mit einer Zeile Metainformation jeweils zu einer E-Mail eine große Textdatei, in der alle E-Mails drin sind. Das ist interessant, aber auch nicht der beste Weg. Stellt euch vor, ihr habt mit IMAP Zugriff auf 20 Ordner, die ihr betreibt, mit 20.000 E-Mails. Und es gibt eine Mbox-Datei dahinter. Das heißt, jede E-Mail, die gelesen wird, die verschoben wird, die umbenannt wird, die, an der irgendwie manipuliert wird, findet am Ende in der Operation auf einer Mbox-Datei statt. Das ist nicht gut. kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich eine Datei habe, an der am Anfang, in der Mitte, am Ende geschrieben wird, Dinge manipuliert werden. Es ist sehr zeitintensiv. Es benötigt teure und sehr lang dauernde Write-Logs, je nachdem, wie groß die Datei ist. Und es ist I/O-lastig. Am Ende ist es aber trotzdem einfach und simpel, es ist eine Datei. Was wir uns, oder was ich mir anschaue, ist, ein bisschen sowas wie eine Mischung davon. MDbox, das ist ein Format, das tatsächlich nur Dovecard beherrscht. Die anderen E-Mail-Server, sowas wie Courier, sind nicht in der Lage, MDbox zu lesen. Wohl sind die in der Lage, Mbox oder MailDir zu lesen. Wenn ich mir bei Dovecard MDbox anschaue, dann habe ich ähnlich wie in der MailDir-Infrastruktur viele Dateien, allerdings nicht so viele. Ich habe eine relativ flache Hierarchie des Contents plus eine Indexstruktur, die in einer flachen, filebasierten Datenbank liegen. Das heißt, ich habe eine minimale Datenbank, man kann sich es ein bisschen vorstellen wie SQLite vielleicht, plus die Contents, die in Dateien liegen. Ich habe die Vorteile aus beiden Welten. Ich habe natürlich auch die Nachteile aus beiden Welten. MDbox ist das Format, auf das ich mich gerade verlassen möchte. MailDir habe ich gerade nochmal eingefügt, einfach nur um einen Blick drauf zu werfen. Wir werden MailDir nicht behandeln, einfach nur, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Das ist eine Directory-Struktur, die aus Current, New, Temp besteht, plus benannten Ordnern mit Unterordnern, einem Index-Cache, einem Index-Log, ein paar Informationsdateien für den Dovecard. MDbox hat noch eine Index-Datei dazu, plus liefert das Ganze die Möglichkeit, eben in einzelnen größeren Filesystembereichen zu arbeiten. Wenn wir uns den ganzen Dovecard im Ganzen anschauen, ich habe gerade von einer Komponente gesprochen, die Director heißt, die gibt es wirklich. Man kann sich den als Proxy vorstellen. Erstmal die Zahlen, bevor ich die ganzen Bilder zeige. Und in Zahlen bedeutet, zumindest das, was Kollegen von mir gesagt haben, und weit größer als die Test-Setups, die ich gefahren habe, dass es linear skaliert mit 50.000, etwa 50.000 Verbindungen, die pro Proxy, Dispatcher, Director, wie man es auch immer benennen möchte, möglich sind, die mir die Verbindungen an einzelne IMAP-Komponenten von Dovecard weiterreichen. Jede dieser IMAP-Komponenten hält ungefähr 15.000 Verbindungen oder bis zu 15.000 Verbindungen. Einfach nur, um einen Blick auf die Größe zu bekommen. Das ist der Punkt, soweit kann ich skalieren, wenn ich meinen Kollegen vertrauen kann. Ich bin selbst noch nicht so groß rauskaliert, dass ich ungefähr 50.000 Verbindungen pro IMAP-Director halte. Der dispatcht an Komponenten an Dovecard IMAP mit jeweils etwa 15.000 Verbindungen, die maximal möglich sind. Wenn wir uns das Ganze in Grafiken an... Ach so, eins noch. Diese Direktoren arbeiten nicht singulär, sondern die können tatsächlich in einem Verbund arbeiten. Ich kann diese Direktoren miteinander bekannt machen und die sind in der Lage, ein HA, ein Failover-Szenario zu betreiben, plus nicht nur als Proxy-HA zu sein, sondern am Ende auch die IMAP-Systeme unten drunter, die wirklich die Basis bieten, auch HA zu betreiben. Wie sieht das Ganze aus? Das ist eine Grafik, wo ich sehe, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte Mails benutzen via Smartphone, via was auch immer hier oben beispielhaft gemalt ist, durch potenziell einen Load Balancer, das könnte ein HA-Proxy sein, das kann auch ein TCP-basierter Load Balancer sein, eine Ebene tiefer, auf Director-Komponenten. Wie gesagt, 50.000 Verbindungen hält ein Director etwa oder bis zu und dispatcht Verbindungen an statisch betrachtet, pro Benutzer, wenn man so möchte, also sticky, auf einzelne IMAP oder ja auch POP3-Systeme. Auch das sind Dovecard-Komponenten. Und authentisiert gegen eine Authentisierungsinfrastruktur, die ich betreibe. SQL, was auch immer ich da habe, möglicherweise LDAP, was eben da ist. Alle Komponenten authentisieren gegen diese eine Infrastruktur. Ja, und ganz unten habe ich Single Point of Failure gemalt. Das ist ein zentraler Storage. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Ich habe, wenn ich das Ganze sehe, Load Balancer, die kann ich clustern. Ich habe Directors, die kann ich clustern. Ich habe Dovecard IMAP oder POP-Komponenten, die kann ich auch clustern. Diese Komponenten würden die Daten gerne in MDBox, MailDir, MBox speichern. Und ja, klassisch, ich habe da ein zentrales Storage unten drunter. Mit, was habe ich vorhin gesagt, das hat eine endliche Infrastruktur. Es kostet vielleicht Tonnen an Lizenzen, es zu betreiben, wenn man es größer machen möchte. Aber dafür, keine Ahnung, sind blaue LEDs dran, die blinken schön. Das möchte ich gerne auflösen. Und zwar möchte ich das gerne als mit einem Object Store betreiben und habe mir vorher überlegt, was habe ich für Pros und Cons dabei. Ich könnte, wenn ich S3 nehme, meine Mails zum Beispiel im Amazon Web Service speichern. Wenn ich keine verschlüsselte E-Mail betreibe, vielleicht ein bisschen schwierig, dann hat die NSA auch alle E-Mails. Parallel betrachtet, ich kann Ceph verwenden, habe ich gerade am Anfang kurz beleuchtet. Das skaliert wirklich horizontal und ich glaube, Ansgar kann das bestätigen, wenn es nicht kaputt geht, funktioniert das auch. Rados Gateway bietet mir eine S3 API an. Ich kann das Ganze partitionieren, das heißt, ich kann eine Aufteilung meiner Daten vornehmen nach diversen Kriterien. Ich kann zum Beispiel auch eine Geolocation als Basis nehmen, um meine Daten zu partitionieren. Wie bei S3 eben auch. Bei S3 habe ich eine Benamung, ich habe Buckets, Eimer und gebe denen einen Namen und gebe diesen Namen tatsächlich unter Umständen auch eine Geolokation an. Generell habe ich durch Object Storage eine höhere Verfügbarkeit, weil alle Komponenten HA-fähig sind, nicht dieser singuläre SAN Storage. Allerdings habe ich auch Nachteile zu betrachten. Ich habe natürlich, wenn ich Daten über HTTP speichere, ein anderes Latenzverhalten, als wenn ich meine Daten direkt über iSCSI oder Fiber Channel speichere. Das ist einfach systemisch. Das ist so, wenn ich über HTTP Daten speichere, dann ist ein HTTP über TCP natürlich latenzbehafteter, als würde ich direkt meine Daten auf einem Low-Level-Protokoll speichern, wie iSCSI zum Beispiel. Dementsprechend, und am Ende kommen noch viele Werte, braucht das Abrufen vieler E-Mails oder auch das Speichern vieler E-Mails mehr Zeit, als würde ich das Ganze auf klassischer Infrastruktur betreiben. Was sage ich gerade? Das, was ich gebaut habe, ist langsamer, zumindest in meinem Labor. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe, und jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, bei Dovecat die Möglichkeit, ein Object Storage, der nennt sich OBox, zu verwenden. Das ist ein weiteres Mailbox-Format. Das liegt parallel zum Beispiel als Backend für Maildir, Mbox, MDbox, was ich gerade erwähnt habe, OBox. Das ermöglicht, das ist sehr schön geschrieben, massiv paralleles Lesen und Schreiben, das ist tatsächlich so. Es verwendet Index-Files, ähnlich wie bei MDbox habe ich Index-Files in einer SQLite-ähnlichen Infrastruktur, hier auch, und diese Index-Files sind verortet. Das ist der Standard-Speicherpfad, an dem das ohne weitere Konfiguration zu liegen kommt, weil lebt Dovecat Cache, da liegen die Index-Files. Und diese Index-Files und auch die Cache-Files liegen nicht direkt in meinem Storage, sondern werden dort turnusmäßig, nicht mit einem Cron, sondern das macht der Dovecat selbst, in mein Storage runtergeschrieben. Diese Grafik hatten wir gerade, da kommen wir her. Das heißt, das möchte ich teilweise austauschen. Ich würde gerne die zentrale Storage-Komponente loswerden. Und hier habe ich jetzt tatsächlich ein Problem, würde ich es nicht nennen. Ich muss hier eine OBox-Infrastruktur aufbauen. Und wenn ihr Dovecat schon mal angeschaut habt, werdet ihr feststellen, dass OBox kein mögliches einstellbares Format ist. Das liegt blöderweise daran, dass OBox in Dovecat Enterprise Edition drin ist. Das ist tatsächlich ein Problem. Ab hier sind die Folien auf einer Basis, die es notwendig machen, eine Lizenz für Dovecat zu verwenden. Wenn ich mir das Konzept anschaue, wo ich hin möchte, massiv, parallel, horizontal skalieren, das muss ich nicht mit 5 Postfächern. Das ist Quatsch. Das muss ich vielleicht mit 5 Millionen Postfächern. Und dann denke ich mir, möglicherweise ist es dann doch valide, eine Lizenz zu erwerben. Wenn ich 5 Millionen oder 50 Millionen Postfächer betreibe, dann bin ich auch ein Mail-Provider und möglicherweise habe ich tatsächlich auch Interesse daran, meine Mail-Infrastruktur so zu betreiben, dass am Ende vielleicht auch ein Lizenz-File dabei notwendig wird. Das tatsächlich im Vorfeld. Alles, was ich jetzt betreibe, benötigt Dovecat EE, Dovecat Enterprise Edition. Lässt sich tatsächlich von der Dovecat, geht auf Dovecat.org. Lizenzen, das, ich weiß nicht, wer die gerade verkauft. Dovecat.org ist es nicht mehr. Ich denke, es ist OpenExchange, der die gerade verkauft. Die gerade verkaufen. Okay, das im Vorfeld, das ist eine wichtige Info. Das funktioniert nicht mit der Open-Source-Variante, die im Debian oder Ubuntu oder sonst wo drin ist. Ich brauche Dovecat EE. Wenn ich das Ganze austausche, würde ich es gerne austauschen mit Komponenten, die OBox als Datenspeicher sind plus FS-Cache. Das zeige ich gleich mal im Detail. Ich habe auf der einen Seite Objekte, die gespeichert werden und auf der anderen Seite auch für dieses System Cache-Files, die als Dateien vorliegen müssen. Aber da gibt es eine Möglichkeit, wie ich damit umgehen kann. An diese Komponenten binde ich, und das habe ich im Labor gebaut, ein S3-Gateway, das heißt Amazon S3, wie ich es gerade gesagt habe, ist das Protokoll, das hier zwischen den Komponenten gesprochen wird, zwischen OBox, zwischen FS-Cache und dem S3-Gateway. Und dieses S3-Gateway liegt auf einem Ceph-Cluster. Ein Ceph besteht aus Object Storage Teams, Mons, wie ich es gerade schon gesagt habe, und ist hier mit Libratus oder Rados verbunden. Das heißt, dieses S3-Gateway ist tatsächlich als Gateway wirklich so zu verstehen, wie ich es meine. Es spricht hier in diesem Fall nach unten Rados, nach oben S3. Und nach oben S3, ja?
Ist das Gateway von DAVCOD oder von Ceph?
Das ist ein Ceph-Komponente.
Ist die mittlerweile als Daily deklariert?
Ja, ja, absolut. Das ist, ja.
Letztes Jahr zur SuseCon hieß es noch, das wäre noch nicht stable. Frage.
Sicher? CephFS möglicherweise.
Ja.
Okay. Ja. Also habt ihr die Folie noch im Blick, die ich am Anfang hatte, diese drei großen Komponenten, die auf Librados aufbauen? CephFS, Filesystem, RBD als Block Storage und Gateway. Die Gateway und Block Storage Komponenten sind tatsächlich stable, schon eine ganze Weile. CephFS möchte ich heute gar nicht beleuchten, das gehört gar nicht in diese Liste hier rein, das brauche ich nicht. Nicht für mein Setup hier. Hier nochmal ein Blick, wie die DAVCOD-Leute für ein anonymes oder nicht weiter definiert benanntes Storage das Ganze sehen. Das ist eine Grafik, die kommt tatsächlich von der DAVCOD Enterprise Edition, von dem Installationsmanual. Ich habe einen OBOX-Speicher, ich habe Objekte und wenn ich mir eine Mail anschaue, wenn ihr euch einfach eine Mail anschaut, wie sie bei euch in der Inbox liegt oder in der Outbox, wo auch immer, Send. Ihr guckt euch eine Mail an und diese Mail hat eine endliche Größe, die hat einen Header, die ist in Textformat, die ist, wenn man es genau möchte, RFC 822 oder folgend und das ist ein Objekt. Eine E-Mail kann ich betrachten nicht nur als E-Mail, sondern ich kann sie als Objekt betrachten. Wenn ich einfach mal ein paar Paradigmen weglasse, kann ich sagen, Daten, die in E-Mails liegen, sind Daten, die in Objekten liegen. Ich kann das tatsächlich synonym betrachten. Und Objekte kann ich in einem Object Store speichern. Der Index dieser Objekte, der ist ein bisschen komplexer. Das heißt, wie sind die Dinge benannt? Wie heißen diese Mails? Da habe ich Index-Files in einem FS-Cache. Und den kann ich unter Umständen auch in einem Objekt speichern. Das zeige ich nochmal im Detail. Wie gesagt, das jetzt nochmal die Grafik aus. Also quasi genau die gleiche Grafik, die ich gemalt habe, hier jetzt aus Sicht der DAVCOD-Leute plus die Softwarekomponenten, die notwendig sind. Das ist jetzt nochmal die gleiche Information, diesmal in Punkt Softwarekomponenten. Und hier habe ich eben meinen IMAP, POP3 oder LMTP DAVCOD-Prozess, an dem ein OBOX-Backend konfiguriert steht mit einem FS-Cache-Master, das ist ein Prozess, also ein PID mit Threads, die FS-Cache-Worker sind. Diese FS-Cache-Worker synchronisieren Objekte als Index-Objekte in einen Object-Store. So die Theorie. Das ist auch eine Grafik von DAVCOD, wie die sich das vorstellen. Das heißt, sie sagen, es gibt hier ein LibFS-API, ein LibFS-Backend, aber es ist nicht weiter benannt. Die Jungs von DAVCOD haben nie von Ceph gesprochen. Die reden von Objekten, in anonymer Form, die mit OBOX möglich sind. Ich verwende dabei Ceph. Wie mache ich das? Ich zeige es euch. Das heißt, ich zeige euch mal, wie ich das Ganze implementiert habe und das ist gar nicht so schwer. Das ist relativ einfach. Ich muss vorher im Ceph ein paar Dinge vorbereiten. Wenn wir S3 betrachten, dann habe ich Datenspeicher, die benannt sind und diese benannten Datenspeicher muss ich in Pools darstellen. Pools sind logische Definitionen von Datenverortung, wenn ich so möchte. Pools halten Placement Groups halten Objekte. Das ist, was hier oben steht, wenn ich das Ganze anlege. CephOSD Pool Create ist das Kommando, das ich verwende mit einem Poolnamen, mit der Anzahl der Placement Groups und welche Art ich da betreiben möchte. Replicated, ich bin da einfach ein bisschen konservativ, es gibt mittlerweile noch andere Möglichkeiten, Pools anzulegen. Replicated bedeutet, ich habe eine Replikation, eine klassische, einfache Replikation von Objekten auf einen weiteren Data Store. Also habe ich einen Replication Factor von 3, habe ich Datenspeicher, habe ich meine Daten in einem Objekt gespeichert plus 2 Replika davon. dieser Befehl sollte euch geläufig sein, wenn wir da jetzt weiterbauen. Der ist auch trivial zu benutzen. Da gibt es, glaube ich, keine Fragen zu. Wenn ich mir anschaue, und das ist jetzt das Ergebnis von vielen OSD-Pool-Creates, ich habe Pools angelegt, Rados Gateway Root, Rados Gateway Control, Rados Gateway Garbage Collector, Users, UID und so weiter. Das sind die benannten Pools, die ich angelegt habe. Die sind notwendig, damit ich von S3 eine Übersetzung in Rados bekomme und dort müssen entsprechende, für Rados Gateway müssen entsprechende Pools vorliegen. Plus war ich so frei und man sieht an diesem Counter übrigens auch, wie viele, das ist live aus meinem Labor, wie viele Iterationen ich gebraucht habe, bis es funktioniert hat. Ja, also der erste Pool-Fact bei 1 ist selten an, wenn ich ihn wieder lösche bei 2 und so weiter. Den letzten Pool, den ich angelegt habe, ist RBD, weil ich möchte noch andere Daten speichern, komme ich gleich zu. Die ersten benannten Pools bis RGW Buckets, die sind notwendig, einfach die muss ich anlegen. Und wenn ihr das im Detail sehen wollt, ich wollte nicht die Folien komplett kopieren, das ist Quatsch gewesen, geht auf docs.sevcom, Rados Gateway Config, da steht das Ganze wirklich im Detail beschrieben. Da gibt es auch verschiedene Varianten von, kann man sich ein bisschen austoben. Das ist nur ein Teil davon, aber ein wesentlicher Teil und ein Ergebnis. Ich muss in meinem Cluster die Gateway-Konfiguration bekannt machen oder das Gateway konfigurieren und die SevConf, ich denke, die kennt jeder, etc.sev, SevConf, habe ich eine kleine Rados-Gateway, benannter Rados-Gateway, eine Definition und hier habe ich eine Info, die ist relativ wichtig, einfach nur für den Hinterkopf, weil das werden wir gleich nochmal sehen. Ich habe hier ein Rados Gateway Frontend definiert stehen, Fast CGI mit einem Socket Port und einem Socket Host. Das heißt, ich habe hier einen TCP Socket, den ich definiere, Port 9000, da kann man auch was anderes nehmen, das ist egal. Aber ich habe auf Localhost Port 9000 hier definiert stehen. Für den Hinterkopf, wenn wir die nächsten Komponenten anschauen. Aber erstmal zwischendurch, ich habe, wenn ich mir hier die Pools anschaue, hier schaue ich mir die Pools mit Alice Pool an, OSD Alice Pools. Ich kann mir diese Pools auch anschauen mit den entsprechenden RADOS Pools, die oben drüber liegen, mit den Files DF, wenn ich so möchte. Hier sind schon ein paar Daten drin gewesen, aber hier habe ich auch meine Pools benannt, genau die ich gerade gesehen habe. Mit ja, ein bisschen Daten, Rados DF, einfach nochmal als Befehl, wenn ich da drauf schauen möchte. Das kann ich eben auch verwenden, um zu sehen, wie diese Pools belastet sind, wie viele Objekte da gespeichert wurden bisher. Da wollte ich gerade drauf raus. Ihr erinnert euch noch, ich habe einen TCP-Socket 9000 auf Localhost gebunden. Der begegnet uns hier in einem Proxy-Pass FCGI wieder. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Also es gibt Rados Gateway auch direkt ohne Proxy betreibbar. Die Documentation-Webseite docsev.com ist tatsächlich sehr hilfreich. Das ist jetzt das Konzept, das ich gefahren habe. Ich habe einen Apache davor gepackt und im konkreten Fall, das ist ein Apache 2.4, den ich davor gepackt habe. Das ist ein Ubuntu 14.4 gewesen, wo ich drauf war. Da muss ich nicht viel definieren. Ich muss sagen, wie meine Maschine heißt. Und wir haben eine schöne Domain dafür registriert und ich muss für die Buckets tatsächlich einen Asterisk reinmachen. Ich muss tatsächlich sagen, alles was irgendwas Punkt, in meinem Fall FS3 Gateway Club Mate Rocks ist, muss da drauf fallen und das ist wichtig. Das muss zwingend im DNS stehen. Vergesst, dass es in Hosts-File steht, vergesst, dass es irgendwo steht, das muss im DNS sein. Wenn ihr S3 betreiben wollt, müsst ihr DNS zwingend konfigurieren. Geht nicht anders. Wieso ein Wildcard? Weil meine Buckets, in denen Daten gespeichert werden, benannt werden und nach S3-Standard unter Umständen mit dem Hostname benannt werden. Ja, mehr Konfiguration benötigt es gar nicht. Es geht tatsächlich noch kleiner, es geht tatsächlich auch ohne Apache, aber das ist eine funktionierende Möglichkeit, ein S3-Gateway zu betreiben, um Rados-Gateway unten drunter zu halten. Es ist HTTP. Falls es jemandem auffällt oder falls jemand in Carstens Talk von gestern war mit SSL, natürlich, das geht auch auf Port 443 mit SSL. Es wird teurer, ganz klar, meine Datenhaltung über SSL zu schieben, ist eine teure Sache, aber möglicherweise gewünscht. In meinem Setup befindet sich das alles lokal. In diesem Setup, das ich gebaut habe, ist mein Ceph-Cluster, mein S3-Gateway, mein Dovecut Frontend, wenn ich so möchte, zum S3-Gateway Backend, alles in einem lokalen Netz, nicht routbar, RFC 1918. Wenn das Ganze übers Internet verteilt ist, sollte man deutlich drüber nachdenken, hier vielleicht SSL draufzupacken. War in meinem Setup nicht der Fokus, hatte ich keinen Wert drauf gelegt. Das ist die Komponente, wie ich Rados Gateway und Apache konfiguriere. Und jetzt kann ich noch ein bisschen weitergehen. Ich kann sagen, FS Cache. Ich blätter noch mal zu dem Bild. Diese FS Cache Komponente kann auch Daten in Indexobjekten speichern, in Indexobjekten. Da bereite ich mal was vor, nämlich ich sage, dieses FS-Cache-Verzeichnis könnte ich auch via RBD, via Rados Block Device, auf den einzelnen Dovecut-Servern mounten. Und das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Das heißt, ich habe, was man hier sieht, ist auch das Ergebnis einer Konfiguration, RBDLS. Ich habe ein Block-Device benannt, FS-Cache Dovecut 1 heißt das Ding, in einem Pool RBD. Gucke ich mir auch mal an, RBD-Info FS-Cache Dovecut 1. Und ich sehe hier, ich habe ein fantastisch großes 5 GB, eine Reservierung erzeugt, in der ich ein Dateisystem gebaut habe. Das Rados Block-Device ist ein Block-Device, da kann ich ein Dateisystem reinbauen, wie auf jede andere Disk. Ich habe ein X4 da reinformatiert. DevRBD0 mit 4,8, 5 GB. Bisschen Verlust ist da immer. Manchmal ist es tatsächlich einfach nur eine Rechengröße, quasi 2er-Potenzen versus 10er-Potenzen. Das habe ich gemountet in ein Verzeichnis FS-Cache Dovecut 1. Und ich habe dabei natürlich darauf geachtet, dass das Ganze in unserem Default-Setup einem Benutzer V-Mail und der Gruppe V-Mail mit den entsprechenden Rechten gehört. Wenn ich ein Cache-Verzeichnis hier reinmaue, dann muss ich natürlich gucken, dass die restliche Konfiguration meines Dovecuts da auch mit umgehen kann und entsprechend die UIDs und GITs weiterverwendet werden. Aber das ist klassisches Doing von einem Linux-Admin, dass man einfach auf UIDs achtet. Was ich hier sehe, ist ein doch schon ganz, ganz leicht benutzter Cache. Also da liegen schon ein paar Files drin. Ein paar Verzeichnisse, die gehören den richtigen und es ist am Ende ein gemountetes Rados Block Device. Mehr will ich damit gar nicht sagen. Umfangreiche Folie, ich habe ein Block Device gemountet. Yay. Das ist jetzt nicht eine Raketenwissenschaft. Wenn ich mir die Dovecut-Konfiguration anschaue, ich habe vorhin erwähnt, dass ich ein OBOX-Format verwenden möchte in der Enterprise Edition. Und das definiere ich so. Also ich sage quasi, in meiner Plugin-Infrastruktur OBOX-FS soll FS-Cache halten. FS-Cache in einer benannten Größe mit dem Cache-Verzeichnis, mit einem Protokoll, S3 in diesem Fall, und mit einer URL, hinter der mein S3 zu erreichen ist. Das ist eine Live-Konfiguration, genau so habe ich sie rausgenommen. 4 GB groß, ich wollte nicht an meine 5 GB Grenze stoßen, so groß habe ich diese, also ist wirklich ein Labor-Setup, es ist klein. 5 GB habe ich meine Partition gebaut, oder meine Disk. 4 GB habe ich hier gesagt, möchte ich Daten verwenden in Vylib Dovecut FS-Cache Dovecut 1. Wir erinnern uns, das ist genau das Verzeichnis, das ich hier via RBD gemountet habe. und ich gebe ein Ziel an. Und hier habe ich die Konfiguration, die ich live copy und paste rausgenommen habe, ein bisschen verändert. Ich habe diesen sehr, sehr sperrigen Username und dieses sehr, sehr sperrige Passwort durch Username und Passwort ersetzt. Das ist aber trivial. Wenn ihr ein S3-Gateway baut, müsst ihr einen Benutzer definieren. Also sollte man einen Benutzer definieren, der berechtigt ist, Objekte zu speichern, zu lesen, zu verändern. Der ist hier benannt. Ich muss noch ein paar weitere Dienste definieren. Relativ trivial. Ich habe den Meta-Cache. Da muss ich den Benutzer angeben. Wenn ihr die Config tatsächlich Copy und Paste bei euch nehmt, mit der Dovecat Enterprise Edition, wird das funktionieren. Mit dem einzigen Problem, macht keinen Zeilenumbruch hier hinten hin. Anders konnte ich es nicht schön darstellen. Also das ist dem Design geschuldet. Wenn ich jetzt betrachte, ich kann den FS-Cache lokal betreiben. Hier, dieses Vylib Dovecat Cache ist es Standard, wenn ich gar nichts konfiguriere. Vylib Dovecat FS-Cache, wo ich es hin konfiguriert habe und wo auch mein RBD liegt. Wenn ich das vergleiche, lokale Disks versus RBD, in meinem Labor-Setup macht das relativ wenig Unterschied, weil ich alles in super kleinen VMs zusammengebaut habe. Das heißt, die Messwerte, die am Ende bei rauskommen, sind nicht unbedingt die Messwerte, die ein großes, funktionierendes Setup statisch auch bietet. Ich habe deutlich miserablere Werte, weil ich habe eine Virtualisierungsinfrastruktur dazwischen, die da gar nicht hingehört normal. Und trotzdem, wenn ich mir betrachte, ich betreibe FS-Cache via RBD, habe ich Vor- und Nachteile. Wenn ich RBD betrachte, einfach nur so mal gedanklich, dann habe ich eine Verbindung zwischen Komponenten, die ich unter Umständen nicht haben will. Habe ich hier Kreide an dieser Tafel? Nee, ne? Ja, gehe ich noch mal kurz auf eine Folie ein. Hier, RFC 822 Mail Objects. Das ist S3. Ich spreche S3 hier runter. Das heißt, ich kann diese grau betrachtete Infrastruktur komplett trennen und habe hier eine TCP-Verbindung zwischen. Wenn ich die FS-Cache-Komponente, die ich gerade benannt habe, hier verbinden möchte in den Object Store, dann muss ich meinen Ceph-Cluster und meinen Dovecat-Cluster in das gleiche Netz bringen. Da habe ich kein S3 mehr zwischen, da habe ich Rados zwischen. Was in Konsequenz bedeutet, mein Dovecat ist, alle Dovecat-Maschinen sind, wenn ich RBD verwende, Mitglied meines Ceph-Clusters. Das kann ein Security-Breach sein, wenn meine Dovecat-Server Zugriff auf alle Objekte in allen Storage-Bereichen haben. Das ist einfach nur für den Hinterkopf. Ich habe zwei Bereiche. Auf der einen Seite spreche ich S3 und wenn ich dieses Feature RBD verwende, dann spreche ich hier Rados. Das heißt, ich spreche S3 Rados und ich spreche Rados. Ich hoffe, das ist klar. Das heißt, ich verheirate zwei Bereiche, die ich nicht unbedingt zusammenbringen müsste. Das heißt, ich habe keine Netzwerkisolation mehr zwischen. Das ist möglicherweise ein Security-Problem. Für mich war es das nicht, liegt alles im gleichen LAN. Ich habe das alles sehr einfach zusammengebaut erstmal. Was ich allerdings auch festgestellt habe, ist, FS-Cache auf lokalen Disks ist ein Hauch schneller. Allerdings, wenn ich lokale Disks betreibe, ich betreibe einen Cache auf einer lokalen Disk, auf einer SSD, ich habe jetzt, stellt euch 5 Hardware-Server vor, auf jedem ist ein SSD-Pool drauf, kein Pool, sondern SSD-Disk. Da habe ich mein Cache-Verzeichnis gemountet und ein Server verbrennt, der geht in Feuer auf, dann sind die Cache-Files weg. Ist so. Wenn ich das Ganze über LPD mache, sind noch da. Dann habe ich natürlich mein Block-Device auf dem Storage, das mounte ich einfach in eine neue, nicht benannte Maschine rein. Das ist ein Riesenvorteil, weil OBOX FS-Cache als Format im Dovecat arbeitet sehr eng mit den Caches. Zerstöre ich meinen Cache, könnte ich erwarten, na, ist ein Cache, ist halt so, ist es nicht. Die Daten, die im Cache liegen und noch nicht runtergeschrieben wurden in RFC, also in Objekte, sind dann weg. Zerstöre ich einen Dovecat-Server mit FS-Cache, der seine Objekte noch nicht alle runtergeschrieben hat, und das macht er wirklich nur alle 4-5 Minuten mal, dann sind Mails weg. Das ist ziemlich hässlich. Das heißt, spricht noch mehr dafür, das Ganze in einem RBD zu speichern. Und da habe ich mal ein paar Werte gegenübergestellt. Und bitte nehmt das ernst, seht die Werte nicht absolut, auch wenn das jetzt super klein skaliert ist. 1,2 E plus 0,7 Kilobyte in der Sekunde. Ich habe alle Originale. Wenn ihr Interesse habt, ich habe alle Messwerte in Rohdaten und in, ich weiß es nicht, 700 Graphen. Ich habe hier nur auszugsweise gearbeitet. Also wenn euch die interessieren, kommt vorbei, bringt einen USB-Stick mit und dann packe ich euch die drauf. Das ist das gleiche Setup, das ich hier betrachte, und es ist mein Labor. Und mein Labor ist lahm. Hier habe ich lokalen Cache, also das heißt, ich habe lokale Disks verwendet, Wallib, Dovecard Cache. Hier habe ich das Ganze über RBD gemountet. Ich habe drei Ceph-Nodes verwendet mit jeweils drei Disks, also drei OSDs. Also ich habe 9 OSDs. 9 OSDs sind nicht viel. Also 9 Disks für einen weit skalierten Storage ist echt nicht die Welt. Für ein Labor tut's aber. Was sehe ich? Ich sehe es, die Werte sind vergleichbar. Allerdings, das habe ich noch nicht analysiert. In allen Messwerten habe ich, und ich glaube, das liegt an meinem Labor-Setup, habe ich bei 2 hoch 256 Kilobyte Record Size ein Loch, das fast auf Null geht. Ich habe noch keine Ahnung, warum. Ich denke, es liegt an meinem Labor. Im Live-Setup habe ich sowas noch nicht gesehen. Das heißt, hier habe ich Read-Werte. Das Ganze mal gegenüberstellt gegen Write. Man sieht doch ein bisschen einen Unterschied. Und ich sehe, was ich gesagt habe, lokal ist schneller. Das heißt, es ist in diesem Fall tatsächlich 1,5 Mal so schnell wie der RBD-Cache. Oder der Cache, der auf RBD-Device liegt. In meinem Labor mit 9 OSDs. Ich wollte einfach nur die Werte mal gegenüberstellen. Beides ist nutzbar, beides funktioniert. Ja, Reread habe ich nochmal gemessen. Ich habe alles gemessen und hier sehen wir auch wieder, dass ich hier ein Loch habe, das ich noch nicht erklären kann.
Wenn man das jetzt schneller haben wollen würde, dann würde man mehr OSDs nehmen.
Ja, klar. Mehr OSDs, schnellere OSDs, vielleicht auch einen Cache-Pool, der jetzt nichts mit FS-Cache zu tun hat, sondern in Ceph kann ich auch sagen, ich möchte einen Cache-Tiering haben in Pool-Layers. Oder SSDs verwenden, oder also man hat unendlich viele Möglichkeiten. Man hat wirklich viele Möglichkeiten, weil alles Einzelkomponenten sind in Software, die ich zusammen verbinde. Das hier ist nicht wirklich, so würde ich keine 10.000 Mail-Benutzer betreiben. Das ist ein super kleines Labor-Setup gewesen. Genau. Um noch weiter auf die Performance-Werte zu gehen. Ja. Ich habe das Ganze gebenchmarkt. Und auch hier nochmal, es ist ein virtualisiertes Setup. Bitte vergleicht die Werte nicht absolut mit der echten Welt. Die werden schlecht abschneiden dabei, weil das echt ein super kleines Setup gewesen ist. Ein Kollege von mir hat ein super kleines Skript gebaut, ein Benchmark Dovecard, wenn ihr das wollt, kommt vorbei, kriegt ihr auch. Das ist ein SMTP-Source mit ein paar Parametern konfiguriert, indem ich einfach eine Bulk-Auslieferung über LMTP, also ein Local Transport, bei Dovecard mache. Und ich habe jetzt nur einen verwendet, einen Dovecard IMAP-Server. Dem gebe ich eben viele Mails. In diesem Fall nur 500. Und mein Labor ist mit 500 E-Mails tatsächlich fast 3 Minuten beschäftigt. Also da seht ihr, dass es, also wenn ein Mailserver mit 500 Mails 3 Minuten beschäftigt ist, ist das nicht gut. Das sollte eher 3 Sekunden sein. Aber wie gesagt, auch das ist meinem Aufbau geschuldet. Parallel dazu habe ich mir noch ein paar Werte rausgeholt, während ich das geschrieben habe. Das hier ist die Einlieferung von 500 E-Mails und ich komme auf fantastische 80 IOPS gemittelt. Auch das ist nicht unbedingt ein fantastischer Wert, aber ich kann es messen. Und ich würde euch das gerne mal zeigen. Also wir können uns das Ganze, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, spitze. Das ist ja nicht nur ein Labor, das einfach existiert bei mir, sondern das ist nutzbar. Das heißt, diese Club Mate Rocks Domain, die existiert natürlich wirklich und die kann ich auch verwenden. Ich habe hier tatsächlich einen E-Mail-Account eingerichtet. Und damit ich die anderen Komponenten betrachten kann, muss ich hier leider bei uns ins VPN. Eine Sekunde. Ich hoffe, das funktioniert. Also diese. Oh, das ist jetzt blöd. Danke für den Hinweis. Yep. Genau. Na, hier sehe ich es bei mir nicht mehr. Technik, die begeistert. Ja, jetzt. Okay, das hier ist tatsächlich mein Labor. Das ist Ceph Dovecart 1, den wir gerade betrachtet haben. In einem schönen MX1-Namen, egal, das ist er, wirklich und im echten Leben. Da läuft auch noch ein kleiner Postfix, dass ich Mails auch verschicken kann. Das heißt, wenn ich hier Mails behandle, stelle ich fest, es dauert relativ lange und mein virtualisierter Ceph-Cluster mit neuen virtualisierten OSDs ist wirklich nicht der schnellste, aber es funktioniert. Was ich parallel sehen kann, ich kann mir das Ganze anschauen. Und zwar habe ich Calamari draufgepackt. Calamari ist eine wunderbare Sicht auf Ceph, indem ich hier das sind meine neuen OSDs, die ich habe. Man sieht schon anhand des Platzes, dass es da potenziell deutlich mehr geben könnte. Also die Entwickler dieses Calamari dachten schon an mehr Komponenten. Ich weiß nicht, wenn ihr Calamari noch nicht betrachtet habt, ist es ein relativ schickes Dashboard. Und hier habe ich auch meine Graphen rausgenommen, tatsächlich aus der Live-View. Ups. Das heißt, wenn ich jetzt umfangreich Mails benchmarke, dann sollte ich hier natürlich entsprechend auch ein Ergebnis sehen. Und diese fantastischen zwei IOPS von 12.35 Uhr, na, das, ich habe gerade eine Mail verschoben. Aber wir können das Ganze gerne testen. Und es ist leider ein bisschen enttäuschend, die Performance-Werte, weil es wirklich ein virtualisiertes Setup ist. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, nochmal zu benchmarken. Das ist das Skript, was ich gerade erwähnt habe. Super trivial. Das hat André geschrieben, ein Kollege von mir. Ich werfe da einfach mal 500 Mails rein oder 1000. Wir haben ja ein bisschen, ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Ne? Und hier sehe ich jetzt, wie Mails eingeliefert werden über einen Local Transport, über LMTP, also über einen Unix-Socket, Waspool, Postfix, Private, Dovecart, LMTP. Da passieren jetzt Dinge. Das heißt, ich sollte parallel hier eigentlich sehen, dass auch was passiert. Genau, und das tut's. Das heißt, in meinem Last Setup, ich bin jetzt wieder auf 8 IOPS. was ich damit zeigen will, ist, das ist wirklich mein Labor und mein Setup. Also ich lüge das nicht hin, sondern das sind echt die Live-Komponenten, die ich verwende, wenn auch super klein. Und an dem Punkt würde ich sagen, fragt mich, wir können live auf die Maschinen gehen, ich kann alle Befehle ausführen, wir können uns die Konfiguration anschauen. Ich würde jetzt auf Fragen eingehen.
Du hast sehr viel unter anderem
definitiv.
Aber hast du mit dem Radius Gateway nicht wieder einen Single Point of Failure geschaffen?
Ja, habe ich. In meinem Setup habe ich ein Radius Gateway gebaut. Wenn man sich die Folien anschaut, wie sie auch Ceph selbst oder die docsceph.com anbietet, ich muss das nicht einzeln betreiben. Ich kann es über zum Beispiel ein DNS Round Robin betreiben, ich kann es über HTTP Load Balancer betreiben. Einer alleine ist ein Single Point of Failure. Und einen alleine möchte ich auch gar nicht betreiben unbedingt. Nicht in so einem Setup, da hätte ich eher gerne zwei oder drei daneben stehen. Und ich habe zwei Vorteile. Ich habe nämlich nicht nur eine Redundanz- und Ausfallsicherheit, sondern ich habe parallel dazu auch eine höhere Performance. Das heißt, je mehr ich dazu packe und je mehr Load Balancer-Ebenen ich dazu packe, desto höher ist auch die Performance, die am Ende dabei rauskommt. Ja, noch eine? Ja, okay. Richtig.
Wäre nicht ein denkbarer Ansatz, einfach ein Plugin für DAFCA zu schreiben, der direkt mit Radius spricht?
Ja. Aber ich wiederhole die Frage nochmal. Ja. Die Frage war, gerade fürs Protokoll, wäre es nicht einfacher, ein Plugin für DAFCA zu schreiben, das direkt Librado spricht? Ja, das wäre total schick. Ich bin dazu leider nicht in der Lage, ich kann das nicht coden. Aber falls sich jemand berufen fühlt, gerne, macht das.
Aber was spricht denn dagegen, das Ganze mit Mail dir über RBD zu machen? Das ist ausprobiert.
Das habe ich. Ja. Die Frage ist, könnte ich nicht einfach Mail dir über RBD betreiben? Das kann ich, absolut. Der Unterschied ist, RBD mounte ich benannt, und so habe ich meinen Cache auch verwendet, auf einem Host. Das heißt, ich habe einen FS-Cache Dovecat 1 auf Dovecat 1, einen FS-Cache Dovecat 2 auf Dovecat 2, einen FS-Cache Dovecat 237, so weit bin ich nicht gekommen, aber den würde ich dann auf Dovecat Host 237 bauen. Ich müsste für jeden Host eine RBD-Komponente bauen und dann habe ich kein Failover. Dann muss ich wieder klassisch partitionieren. Das geht natürlich, das kann ich bauen, aber dann habe ich keine Vorteile von einem Object Store. Also, ja, ich habe ein paar Vorteile, aber ich habe nicht das Benennen eines Objekts aus jeder Ebene raus. Das habe ich dann nicht mehr. Dann muss ich wirklich sagen, ich partitioniere wieder Postfach A bis D, RBD 1, Postfach E bis F, RBD 2 und so weiter. Es ist möglich. Die habe ich hier über FS-Cache gemessen. Ich habe eine normale RBD-Performance. DAFCAT ist sehr angenehm zu Linux und I.O. DAFCAT versucht da wirklich wenig IOPS hinzubauen und das gelingt auch relativ gut. Ich habe es nicht wirklich in diesem Fall gemessen, ich habe eine Idee, was bei rauskommt und es wird in etwa ähnlich aussehen wie das, was ich jetzt gebaut habe. Die Performance wird vergleichbar sein, da bin ich überzeugt von. Allerdings habe ich mir da eine Hürde gebaut, die ich jetzt in meinem Fall nicht habe. Weil dann muss ich wieder händisch, administrativ, arbeitend und denkend mich um die Lokation von einzelnen E-Mails kümmern. Das will ich doch als Admin nicht. Ich will mich doch nicht kümmern, auf welchem Server meine Mails liegen.
Das war noch im frühen Folien geschrieben, dass Mail wie ein Horror an Backup ist.
Mhm.
Wie sieht das Backup-Konzept hier aus?
Das ist eine verdammt gute Frage. Danke. Schwierig. Ja, genau, eben. Das Backup-Konzept bietet mir, also Backup über IMAP kann ich Backup über IMAP fahren. ich kann eine IMAP-Synchronisation fahren, um wirklich auf einer IMAP-Ebene sagen, ich repliziere Mails in einen anderen IMAP-Server. Das machen viele Kollegen von uns, die tatsächlich ihr Backup, ihr Mail-Server-Backup über IMAP fahren und gar nicht auf die Storage-Komponenten Wert legen, sondern sagen IMAP, IMAP, IMAP. Und das bietet die Möglichkeit eben einer Mail-Server-Migration, einer Storage und ja auch eine Restore-Komponente, weil dann würde ich einfach rüberschwenken auf meinen Backup-Server und würde weiterfahren. Deswegen finden manche Leute das so sexy. Ich übrigens auch. Ich kann, wenn ich in Ceph arbeite, natürlich auch meine Objekte replizieren und ein Backup über mein Storage fahren. Dann habe ich überhaupt keine I/O-Last auf der Dovecart-Komponente. Dann habe ich eine I/O-Last, die nur in den Storage-Systemen liegt. Wenn ich das entsprechend skaliere, vielleicht auf einem Bereich skaliere, was nicht mit meinem Mail-Server zu tun hat, kann ich Objekte hier über S3 woanders hin replizieren. Ansgar hat was Ähnliches ja schon mal gemacht, an einem anderen Geo-Standort. Standort. Ja.
Das ist schmerzhaft.
Ist schmerzhaft.
Aber jetzt haben wir auch nur über Redundanz und nicht über richtiges Backup geredet. Mhm.
Mhm.
Vor 2 Monaten wieder raus. Also bei 5 Millionen Mailboxen machst du nicht mehr Single
IP-Restore. Mhm.
Das ist der zumal das Set S3 beherrscht mittlerweile auch Versioning. Das heißt, dass ein Objekt, was neu angelegt wird über eine neue Version angelegt. Das heißt, man könnte rein theoretisch auf die alte Version desselben Objektes zurückkehren. Das muss man aber auf eine einzelne Mail.
Nee. Also ja, wenn du Admins hast, die das für dich machen, das geht. Ansgar hat gerade gemeint, man kann auf einzelne Versionen eines Objekts zurückspringen. Das ist möglich tatsächlich in neuen Versionen. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich habe eine Mail-Infrastruktur, die flach liegt. Ich habe ein Verzeichnis, in dem habe ich Mails. Ich habe einen Object Store, in dem habe ich Objekte. Und diese Objekte sind Mails. Wenn ich in meinem Ceph reinschaue, was tatsächlich wirklich am Ende in einem OSD gespeichert liegt, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich da E-Mails. Ich kann es auch auf OSD-Ebene speichern, weil da sind E-Mails drin in diesen Objekten. Aber wie gesagt, die Frage zum Backup ist ein bisschen schwierig, weil ich habe alle Möglichkeiten und ich kenne den goldenen Weg nicht. Noch Fragen? Ja.
Nein.
Mit DNS meinte ich, du musst deine Zone, deine DNS-Zone benennen auf die Hosts, die du verwendest, ich zeig's nochmal, und auf einen Wildcard, den du verwendest. Das ist einfach dem System geschuldet, wie S3 arbeitet.
Das heißt, theoretisch könnte ich das in die Hosts.
Nein, genau eben nicht. Du musst zwingend DNS verwenden. Aber als Mail-Provider mit 5 Millionen E-Mail-Servern wirst du vermutlich auch einen DNS betreiben.
Der wahrscheinlich extern steht und in dem Fall habe ich eine interne Infrastruktur.
DNS-Mask. Ja, da, genau. DNS-Mask. Du musst allen Komponenten, die hier bereitstehen, du musst den Gateway-Host und oder im Wesentlichen dem HTTP-Server dort bekannt geben, auf welche Hostnames er lauscht. Und du musst vor allem den Dovecart-Systemen, die vorne dran stehen, sagen, welche Hosts oder welche IPs zu den entsprechenden Bucketname.hostname auflösen. Und deine Buckets können sich halt verändern. Und das ist ein DNS-Lookup. Das ist nicht etc-host, das ist ein DNS-Lookup. Zwingend. Sekunde.
Nein.
Sekunde. Hier. Was wir hier haben, also ich habe in meinem Labor diese 7, 8 Maschinen stehen. 9. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind. Aber da ist kein DNS-Server mit bei. Wir haben ein Kollege und ich, Club Mate Rocks, registriert und haben das auf autoritären Nameservern liegen. Diese autoritären Nameserver haben zwei Records. Na, die haben noch ein paar mehr Records, aber die haben zumindest den Record Ceph S3 Gateway. Wer einen Laptop offen hat, kann einen DNS-Lookup machen und wird feststellen, dass ich auf irgendeine komische IP bei uns lande. Und wenn jemand noch einen anderen DNS-Lookup macht auf irgendwas.cephs3gateway.clubmaterocks, wird er genauso da landen. Und du kannst den ETC-Hosts kein irgendwas abbilden.
Die Frage ist einfach, will ich meine interne Infrastruktur mit dem DNS extern bekannt machen?
Das muss...
DNS ist keine Firewall.
Ja. Danke, Robert. DNS ist keine Firewall. Ja. Genau, du kannst natürlich mit einem Split Horizon DNS arbeiten und sagen, alles was extern ist und von extern betrachtet wird, ist was anderes als was von intern betrachtet wird. Das hat so viele verschiedene Paradigmen, die widersprüchlich sind. Ich bilde mir da jetzt kein Urteil. Es gibt Admins, die viele Meinungen haben. Aber du brauchst DNS.
Ja.
Mhm. Okay. Noch jemand eine Frage?
Wenn jetzt deine Kollegen kommen und sagen, lass uns sowas bauen für einen Kunden, 20.000 Mailboxen,
ja.
Sagst du, Chaka, mach mal? Oder
ja, logisch. Ja, komm vorbei, machen wir, ja klar.
Okay.
Auf jeden Fall. Bei 20.000 würde ich sagen, na, müssen wir vielleicht nicht machen. Noch nicht unbedingt einen Ceph drunter packen, aber klar. Definitiv können wir. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja der Sinn von dem. Ich will es ja nicht nur einfach im Labor betreiben, sondern...
Ja, schon klar. Also,
das ist richtig.
Ja. Inwie weit vertraust du dem Ding jetzt, dass du sagst, das skaliert auf 20.000, 30.000 Mailboxen oder sind wir mit Überforderung und hast man es irgendwie Stück für Stück erst dran?
Ja. Ich wiederhole die Frage nochmal, weil du kein Mikro hattest. Die Frage war, kann ich das auf 20.000 Mailboxen jetzt gerade einfach so bauen? Und das kann ich. Und die Performance-Werte sind, also da war ich jetzt auch gerade die Frage nach, die Performance-Werte kann ich abschätzen. Wir haben diverse Ceph-Setups schon gebaut. Das heißt, ich kenne die Geschwindigkeit. Ich habe ein Bauchgefühl mittlerweile für Objektgeschwindigkeit in Ceph-Storage. Und dann kann ich sagen, jo, geht, passt. Und ich habe auch ein Gefühl drüber und auch Messwerte wie Dovecat-Server arbeiten und die sind die geringste Sorge dabei. Meine IMAP-Server obendran, 15.000 simultane Postfachverbindungen mit Aktionen und Arbeiten drauf, das erzeugt eine Load von 0,5 auf einem System oder so. Das ist langweilig. Meine I/O-Geschwindigkeit ist der relevante Part und die ist tatsächlich an der Storage-Infrastruktur gebunden, also da habe ich den limitierenden Faktor. Und 20.000 Postfächer, die du gerade benannt hast, habe ich tatsächlich bei interessanten Menschen schon gesehen, die das auf 1 Gigabit Eiskasi-SAN betreiben. Und ja, kann man machen, genau. Ist halt dann nicht das Ideal. Hier komme ich besser raus. Vor allem habe ich einen riesen Vorteil, dadurch, dass, und ich muss es nochmal sagen, DNS plus meine Gateway-Komponenten plus Ceph unten drunter, ich habe alles skalierbar. Und das Schöne ist, je mehr Komponenten ich dazu packe, habe ich nicht nur im Backend mehr Speicherkapazität, sondern auch im Idealfall eine höhere Performance, wenn meine Switch-Infrastruktur eben genauso mit skaliert. Aber je mehr Komponenten ich dann dran packe, desto weiter skaliert es. Und das ist wirklich so. Das heißt, wenn ich mein Ceph-Cluster größer baue und meine Switch-Infrastruktur entsprechend geplant habe, dann wird die nicht nur größer in Form von Kapazität, sondern die wird auch größer in Form von I/O-Verfügbarkeit. Also, ja, das geht.
Mhm. Was passiert denn, wenn angenommen so eine Maschine fällt runter und das Rados-Block-Device wird nicht sofort auf der anderen Maschine wieder hochgezogen und der FS-Cache, der Object-Cache dort in den S3-Store zugespielt? Dann kriege ich doch irgendwann eine Split-Brain-Situation.
Ja. Genau, die Frage war nach Split-Brain-Situationen, wenn eine Maschine kaputt geht und mein Cache zerstört ist oder invalidiert wird. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Meine Directors, die ich oben drüber stehen habe, ich weiß nicht, soll ich das Schaubild nochmal, ich hole es nochmal raus. Meine Directors, die vorne dran stehen, kümmern sich darum, dass Verbindungen, immer auf einem Host persistiert stehen. Das heißt, habe ich hier ein benanntes Smartphone, das über einen Load Balancer zu einem Director geht, dann wird das immer zu einem benannten Dovecard IMAP Backend dispatched werden, außer dieses Backend ist tot und stirbt. Wenn der Cache zerstört ist, wenn er wirklich zerstört ist und die Objekte in diesem Cache noch nicht runtergeschrieben wurden, ich zeige das gerade nochmal. Hier. Ich habe einmal eine Speicherung der Mail-Objekte selbst, wirklich auch als RADOS-Objekte mit diesem O-Box-Format. Auf der anderen Seite habe ich einen Local Cache, der einfach nur der Performance dient. Also ein reiner Performance-Faktor. Ich könnte den auch ganz, ganz klein machen oder tendenziell auch 0 Byte groß machen. Das hier über diese FS-Cache-Komponente wird turnusmäßig in den Objekten gespeichert oder über RBD gespeichert. Fällt diese Komponente aus und es sind davon Objekte betroffen, die noch nicht hier in einem Objekt gespeichert, also Mails betroffen, die noch nicht in einem Objekt gespeichert sind, dann sind diese Mails verloren. Die sind weg. Das will ich nicht haben. Ja, brauche ich. O-Box funktioniert nur mit eingeschaltetem FS-Cache. Also O-Box FS-Cache ist eine Konfigurationsdirektive.
Wenn der Cache genauso langsam ist wie der Live-Zugriff in die Objekte, ist es dann wirklich ein Cache? Weil ich habe ja letztlich auch keine höhere Performance über das RBD, wie ich vorhin gehört habe. Dann ist es ja eigentlich kein Cache mehr, weil ich habe dann keine
Performance. Doch, doch, tatsächlich. Und das geht jetzt weiter in die Code-Details rein. Ich weiß nicht warum. Ein Zugriff auf FS-Cache-Objekte, die hot sind, ist tatsächlich schneller, auch wenn das auf einem Dateisystem liegt, das über ein RBD gebackt ist, als ein Objektzugriff via S3 auf ein Objekt. Ich weiß nicht warum. Also soweit habe ich noch nicht gegraben, soweit habe ich noch nicht analysiert, aber es ist schneller. Ich muss es auch nicht über RBD betreiben. Ich habe das vorhin als optional. Guckt euch meine Folien an, das ist ein optionales Feature. Ich kann das auch, und das machen viele Menschen, auf lokalen SSD-Pools betreiben. Lokale SSD-Pools können auch verbrennen. Das ist ein, naja, no risk, no fun. Das ist ein Risiko, das geht mal ein. Noch Fragen? Keine Fragen mehr. Oh, dann, ich habe noch 6 Minuten über. Spitze. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und Entschuldigung, dass es am Anfang 2 Minuten länger gedauert hat, bis wir hier fit waren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr das Ganze mal bauen wollt, guckt euch die Folien an, es funktioniert. Wenn ihr Live-Werte sehen wollt, kommt bei uns am Stand vorbei. Ich habe meinen Laptop da, wir können uns das Ganze anschauen. Wenn ihr ein RBD zerstören wollt, können wir das auch machen. Mein Labor wird gerade nicht mehr gebraucht. Wir können uns das wirklich angucken. Kommt vor. Ja, danke.